Tennessee Williams zeigt uns die Familienhölle in Die Katze auf dem heißen Blechdach. Katze auf dem heißen Blechdach, 1955 veröffentlicht und mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet, ist ganz klar ein Klassiker des Theaters. Am Geburtstagsabend des Familienpatriarchen hat sich die Familie versammelt. Vordergründig eine erfolgreiche Familie, hat es doch der Vater zu großem Reichtum gebracht, treten an diesem Tag Verletzungen an die Oberfläche, brechen lang schwelende Konflikte aus und werden dunkle Familiengeheimnisse gelüftet. Die Protagonistinnen schaffen es nicht länger, Neid, Habgier, Eifersucht zu verbergen und sich und die anderen zu belügen. Willkommen in der Familienhölle. Das Oberhaupt der Familie, Big Daddy genannt, feiert Geburtstag. Gerade aus dem Krankenhaus entlassen, wo er von seinen Ärzten bestätigt bekommen hat, gesund zu sein, wissen vorerst nur sein ältester Sohn Cooper und dessen Frau May, dass er nicht mehr lange leben wird. Sie stolz als Großfamilie präsentierend, ihre 5 Kinder führen Kunststückchen vor und singen ausdauernd, ist es ihr Ziel, Big Daddy zu beerben. Dazu müssen sie aber den jüngeren Sohn Big Daddys, Prick, Sportreporter und Alkoholiker, und dessen Frau Maggie ausstechen, deren Ehe am Ende ist. Maggie weigert sich, dies zu sehen und versucht, oben zu bleiben. Sie ist die Katze auf dem heißen Blechdach. Prick wiederum wird von seinem Bruder und dessen Frau Homosexualität und daraus resultierende Impotenz vorgeworfen. Er hat sich am Vorabend beim Versuch, in sentimentalen Erinnerungen schwelgend Hürden zu laufen, den Knöchel gebrochen und keine Lust und Kraft mehr, länger zu lügen und das Bild der heilen Familienwelt aufrechtzuerhalten. Weder will er seinem Vater gratulieren, noch das von seiner Frau ausgesuchte Geschenk als eigenes ausgeben, noch kann er seinem Vater, von dessen Krankheit er erfährt, diese verschweigen. Von dieser Konstellation ausgehend werden Wahrheiten ausgesprochen, die nicht viel übrig lassen. Am Ende steht nur eine neue Lüge. Auch der Kampf ums Erbe bleibt offen. Den tiefen Schrecken des Stückes schafft der Umstand, dass keiner der Protagonisten ein wirklicher Sympathieträger ist. Alles hat erklärbare Ursachen, jeder hat nachvollziehbare Vorwände und trotzdem schafft es niemand, halbwegs würdevoll den Kreislauf aus willkürlichen Verletzungen, Lügen und falschen Entschuldigungen zu beenden. Die Katze auf dem heißen Blechdach ist in schnellen, oft bissigen und dabei manchmal überraschend witzigen Dialogen geschrieben. Seite für Seite wird das Bild der finanziell und gesellschaftlich erfolgreichen Familie immer weiter demontiert. Tennessee Williams Werk und Stil wird der Südstaatengotik zugerechnet. Ein Stil, der nur in der nordamerikanischen Literatur zu finden ist. Gekennzeichnet ist dieser Stil durch die naturalistische Darstellung. Angereichert mit überraschenden Ereignissen, nicht des Effektes wegen, sondern um soziale Gegebenheiten deutlicher zu machen. Charaktere werden manchmal grotesk überzeichnet, auf den moralisierenden Zeigefinger wird dankenswerterweise verzichtet. Carson McCullers, Harper Lee und einige Werke von Truman Capote sind ebenfalls der Südstaaten-Gotik zuzurechnen. Der Erfolg des Stückes beruht nicht zuletzt darauf, dass er Verlogenheiten und Verkommenheit zeigt, die, wenn wir sie nicht aus unserer Familie kennen, aus anderen Familiengeschichten erfahren haben und die einen ziemlich ekligen Kitt bilden. Tennessee Williams präsentiert in seinem Stück die Unfähigkeit, miteinander zu sprechen und die Angst vor der Wahrheit, die grausame Einsicht, dass man mit Menschen zusammenlebt, die man seit Jahren verabscheut, den gesellschaftlichen Zwang, Freundschaft und Liebe in das von der Umwelt als richtig definierte Korsett zu pressen, das daraus resultierende Bedürfnis, Alkohol zu trinken, bis man von Ruhe und Frieden erfüllt ist, die Einsicht, dass Eltern Geschwister bevorzugen und ungleich behandeln, Erbgierigkeit, den Zwang, Kinder zu bekommen, Zukunftsangst und die Anstrengungen, mit denen dies verschleiert wird. Selbst sagt er über das Stück: Das Leben ist kannibalisch. Das eine Ich frisst das andere Ich. Immer ist jemand dabei, an einem anderen zu nagen. Aus Neid, aus Profitgier, aus Angst. Wissen Sie, die Vorstellung, in einem Zimmer zu schlafen, wo nicht irgendwo eine Flasche steht, finde ich ziemlich schrecklich. Es könnte ja immerhin sein, dass ich nachts aufwache und einen Schluck brauche. Viele der erfolgreichen Stücke von Tennessee Williams, beispielhaft seien hier die Glasmenagerie und A Streetcar Named Desire, deutsch Endstation Sehnsucht genannt, wurden von seiner eigenen schwierigen Familiengeschichte inspiriert. Sein Vater war gewalttätig und zog Tennessees Bruder vor. Auf Betreiben seiner Mutter wurde seine Schwester Rose, die ihm sehr nahe stand, einer Lobotomie unterzogen, was er nie verzeihen konnte. Der Beginn seiner lebenslänglichen Abhängigkeit von Alkohol, Amphetaminen und Barbituraten kann hier vermutet werden. Brick begründet in Cat on a Hot Tin Roof seine Alkoholabhängigkeit als einzigen Ausweg im Umgang mit der schwer erträglichen Verlogenheit. Mendacity is a system we live in. Liquor is one way out and death is the other. Cat on a Hot Tin Roof wurde 1958 erfolgreich mit Liz Taylor und Paul Newman verfilmt. Aus Zensurgründen wurde der Aspekt der Homosexualität vollständig entfernt. Gleichzeitig endet der Film viel versöhnlicher und suggeriert, dass ein neuer Beginn für Brick und Maggie möglich wäre. Tennessee Williams riet seinen Lesern deshalb vom Sehen des Films ab. In Ermangelung aktueller Inszenierungen und aufgrund der großartigen schauspielerischen Leistungen möchte ich ihn trotzdem, natürlich neben der Lektüre des Buches, empfehlen.
Notes for the designer. Perhaps the style of the room is not what you would expect in the home of the Delta's biggest cotton planter. It's Victorian, with a touch of the Far East. It hasn't changed much since it was occupied by the original owners of the place, Jack Straw and Peter Ocello, a pair of old bachelors who shared this room all their lives together. In other words, the room must evoke some ghosts. It is gently and poetically haunted by a relationship that must have involved a tenderness which was uncommon. This may be irrelevant or unnecessary, but I once saw a reproduction of a faded photograph of the veranda of Robert Louis Stevenson's home on that Samoan island where he spent his last years, and there was a quality of tender light on weathered wood, such as porch furniture made of bamboo and wicker, exposed to tropical suns and tropical rains, which came to mind when I thought about the set for this play, bringing also to mind the grace and comfort of light, the reassurance it gives on a late and fair afternoon in summer, the way that no matter what, even dread of death, is gently touched and soothed by it. For the set is the background for a play that deals with human extremities of emotion, and it needs that softness behind it. Give me my crutch.
Lean on me.
No, just give me my crutch.
Lean on my shoulder.
I don't want to lean on your shoulder. I want my crutch. Are you going to give me my crutch, or do I have to get down on my knees on the floor and...
Here, take it, take it.
Thanks.
We mustn't scream at each other. The walls in this house have ears. But that's the first time I've heard you raise your voice in a long time, Brick. A crack in the wall, of composure, I think that's a good sign. A sign of nerves in a player on the defensive.
It just hasn't happened yet, Maggie.
What?
The click I get in my head when I've had enough of this stuff to make me peaceful. Will you do me a favor?
Maybe I will. What favor?
Just keep your voice down.
I'll do you that favor. I'll speak in a whisper. If not, shut up completely. If you will do me a favor and make that drink your last one till after the party.
What party?
Big Daddy's birthday party.
Is this Big Daddy's birthday?
You know this is Big Daddy's birthday.
No, I don't. I forgot it.
Well, I remembered it for you.
Good for you, Maggie.
You just have to scribble a few lines on this card.
You scribble something, Maggie.
It's got to be in your handwriting. It's your present. I've given him my present. It's got to be your handwriting.
I didn't give him a present.
I got one for you.
All right, you write the card then.
And have him know you didn't remember his birthday.
I didn't remember his birthday.
You don't have to prove you didn't.
I don't want to fool him about it.
Just write, love, Brick. For God's...
No!
You've got to.
I don't have to do anything I don't want to. You keep forgetting the conditions on which I agreed to stay on living with you.
I'm not living with you. We occupy the same cage.
You've got to remember the conditions agreed on.
They're impossible conditions.
Then why don't you... I can't get trousers on over these plaster casts.
Yes, you can. I'll help you.
I'm not going to get dressed, Maggie.
Will you just put on a pair of white silk pajamas?
Yes, I'll do that, Maggie.
Thank you. Thank you so much.
Don't mention it.
Oh, Brick, how long does it have to go on? This punishment. Haven't I done time enough? Haven't I served my term? Can't I apply for a pardon?
Maggie, you're spoiling my liquor. Lately, your voice always sounds like you'd been running upstairs to warn somebody that the house was on fire.
Well, no wonder, no wonder. You know what I feel like, Brick? I feel all the time like a cat on a hot tin roof.
Then jump off the roof. Jump off it. Cats can jump off roofs and land on their 4 feet uninjured.
Oh, yes.
Do it. For God's sake, do it.
Do what?
Take a lover.
I can't see a man but you. Even with my eyes closed, I just see you. Why don't you get ugly, Brick? Why don't you please get fat or ugly or something so I could stand it?
What'd you lock the door for?
To give us a little privacy for a change.
You know better, Maggie.
No, I don't know better.
Don't make a fool of yourself.
I don't mind making a fool of myself over you.
I mind, Maggie. I feel embarrassed for you.
Feel embarrassed? But don't continue my torture. I can't live on and on under these circumstances.
You agreed to.
I know, but...
Accept that condition.
I can't!
Never, never. Das war Studio B, Magazin für Geschriebenes von und mit Irmgard Lumpeny und Herrn Falschgold. Es las Katharina Reiche aus Schiffbruch mit Tiger, Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag las aus Otto der Großaktionär und Adele und Ray McCrory hörten wir aus Margaret und Brick in Cat on a Hot Tin Roof. Die nächste Sendung Studio B gibt es am Donnerstag, dem 10. Juli 2008 um 21.30 Uhr live auf Coloradio und als Stream sowie als Podcast. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein Sendungsarchiv im Internet auf studiob.falschgold.net.
I will live my life as I will undoubtedly die.